ARD. Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleine.
Und damit sage ich ein letztes Mal Hallo hier im Sportschau-Wintersport-Podcast für die aktuelle Wintersportsaison. Die letzte Folge, bevor es in die verdiente Sommerpause geht für die Athletinnen und Athleten, auch für Skispringer Philipp Raimund. In dieser Saison, da hat er in Lake Placid mit seinem zweiten Platz eine Granate gezündet.
Bietet sich eine super Chance. Sieht gut aus da oben.
Philipp Raimund, wie hoch der ist. Jawoll! Wahnsinn, der Sprung von Philipp Raimund. Vielleicht der Sprung seines Lebens im Weltcup.
Was war das denn?
Stefan Orgerer kann es überhaupt nicht fassen. Ein unglaublicher Sprung. Fast Chancenrekord. 135 Meter.
Das gibt's. Aber dann siehst du mal, wie effektiv der sein kann. Das ist doch Wahnsinn.
Halt dich fest, Mann.
Das waren nicht die Bedingungen, das garantiere ich dir.
Jetzt schau dir das an. In welcher Etage fliegt der?
Ja, brutal. Und das ist das, was er meint mit dem Anschieben.
Da kann er den Telemark
Junge,
dreimal
Junge,
weglassen.
Junge.
Den muss er da nicht mehr setzen, den Telemark. Er muss ihn nur irgendwie
Sieg
stehen.
Lecco mio.
135 Meter, der mit Abstand weiteste Versuch, den wir gesehen haben.
Bravo, Philipp Reimer. Sensationell, wirklich.
Und damit herzlich willkommen, Philipp Raimund.
Ja, freut mich auch, dass ich hier bin. Herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Ja,
bevor wir jetzt gleich mit dir über Sportliches und Privates sprechen, haben wir aber noch was Tolles für euch zu Hause vorbereitet, euch Wintersportfans. Eine Umfrage. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Wir wollen nämlich von euch wissen, was ihr von euren Wintersportstars hören wollt, welche Wünsche ihr an uns habt, aber auch, was euch richtig gut gefällt an unserem Podcast. Wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Vielen Dank schon mal dafür. So, und jetzt kommen wir zu dir, Philipp. Also wirst du lieber Philipp genannt oder Hille? Also lieber an deinem Spitznamen oder wie?
Das ist mir tatsächlich ehrlich gesagt relativ egal. Also es ist vorgekommen, dass ich bei manchen sage, nennt mich einfach direkt Hille, weil wenn ich Philipp genannt werde, dann weiß ich, dass ich irgendwelche Scheiße angestellt habe bei meinen Eltern. Das ist eigentlich eher das. Aber deswegen ist mir ehrlich gesagt Hille lieber. Die meisten kennen mich aber unter Philipp. Hille ist mir an sich egal, aber ich bin mit beiden fein. Hille ist aber mein Vorzug, sage ich jetzt mal.
Aber wie ist der Spitzname denn entstanden?
Tatsächlich über meine kleine Schwester. Die konnte, als sie noch klein war, meinen Namen nicht aussprechen. Und dann ist aus Philipp, Hille, irgendwie Hille geworden. Und der hat sich dann so etabliert, dass ich mich selbst dann in den neuen Schulen, weil ich umgezogen bin, zum Beispiel in Oberstdorf, auch als Hille vorgestellt habe. Und dann gab es manche, die kannten mich dann auch unter dem anderen Namen gar nicht. Also halt unter Philipp, unter meinem richtigen Namen. Und dann gab es ein paar witzige Situationen, dass der Name Philipp bei manchen gar nicht mehr geklingelt hat, sondern nur noch der Name Hille.
Also auch bei deinen Lehrerinnen und Lehrern? Hülle, Hülle.
Ja, genau.
Auch so bei Klausuren später stand da dann auch nur noch Hille?
Nee, das nicht. Aber es war irgendwann mal so ein Aushilfslehrer letztendlich dabei. Und da hieß es dann so, hier Liste Philipp Raimund, ob der auch da ist. Und alle haben sich umgeguckt, so, der ist bei uns doch gar nicht in der Klasse. Und ich sag so, hallo, hier bin ich.
Also, wir haben einen neuen Schüler, Philipp Raimund, seit etlichen Jahren schon da, unter dem Namen Hille. Ich stell mir gerade vor, du hattest wahrscheinlich früher auch so ein, kennst du ICQ eigentlich noch? Kennst du das noch? Diesen Messenger, schon etliche Jahre her, ne? Das glaube ich vor deiner Zeit.
Glaube ich vor meiner Zeit. Ja. Also bei mir hat es mit Facebook, WhatsApp und früher noch SMS schicken war teuer. Das habe ich noch mitbekommen. Ich hatte auch noch am Anfang kein Handy gehabt, dann ein Handy mit Tasten. Also ich habe noch im Grunde genommen eigentlich so alles mitgemacht, bis auf ICQ. Das ist tatsächlich noch ein bisschen zu alt für mich.
Also dieses Nokia 3210, wo noch so, was war da drauf, Pac-Man? Irgendwie sowas.
Boah,
ne?
Snake
oder
war
Snake,
das, glaube ich.
Stimmt.
Ja, Snake, das war eines der Banger-Games früher.
So, und damit ist ja auch quasi deine Gamer-Leidenschaft gewachsen, aber darüber unterhalten wir uns jetzt noch nicht, erst später. Wir wollen natürlich jetzt erstmal über Sportliche reden, und zwar über diesen zweiten Platz in Lake Placid. Den haben wir jetzt gerade so ein bisschen Revue passieren lassen, dein erstes Einzelpodest. Kribbelt es da immer noch, wenn du an diesen Erfolg denkst bei dir? Oder wie ist das, wenn du da jetzt drauf zurückschaust?
Ja, definitiv. Also wenn ich daran denke, muss ich sagen, kommen die ganzen Emotionen von damals definitiv wieder nach oben. Zwar nicht so stark wie damals, aber meistens hilft dann einfach das Video von dem Sprung nochmal anzugucken, wo ich dann letztendlich aufs Podest gekommen bin oder die Reels, die es auf dem Instagram-Account gibt oder sonst was. Da sieht man einfach die ganzen Emotionen, die halt einfach ungefiltert in dem Moment aufgenommen wurden. Auch der Moment, als dann der Lovro Kos punktgleich mit mir war, das war auch ein Moment, wo ich erst gedacht habe, so, oh nee, der ist jetzt vor mir und dann, ah nee, wir sind punktgleich. Es war einfach saumäßig viele Emotionen, die im Moment auf mich eingeprasselt sind und ich, vor allem weiß ich noch ganz genau nach meinem Sprung, ich bin gelandet und habe mich dann erst noch gedacht, oh Mann, reicht das jetzt, dass dadurch, dass ich keine Landung gemacht habe, überhaupt fürs Podest? Habe dann gehofft und dann, als der Piotr Schüler kürzer gesprungen ist, habe ich schon gewusst, okay, passt, das sollte jetzt das Podest sein. Und dass es dann noch für den zweiten gereicht hat, mega. Dass es für den ersten nicht gereicht hat, in meiner Kraft, die hat eine Wahnsinnssaison gemacht, aber es war einfach unbeschreiblich und extrem zufriedenstellend und aufregend.
Ja, Stefan Kraft, der ja auch dann den Gesamtweltcup letztendlich gewonnen hat. Ich habe die Bilder ja gesehen, das war so eine Mischung aus, wow, ich muss alles irgendwie aus mir herausschreien und einer gewissen Portion Fassungslosigkeit. Trifft es das?
Ziemlich gut, ja. Also das, vor allem das mit dem Herausschreien, also schade, dass so wenig Fans da gewesen sind und dass man das auf der Tonspur auch nicht ganz hört, weil ich habe wirklich alles rausgegeben. Man hört nur noch so die letzte Viertelsekunde von meinem Ausatmen, Ausschreien. Und ich weiß noch, ich hatte am nächsten Tag Muskelkater, entweder von dem weiten Sprung oder einfach von dem Jubeln, weil, ja, das, wie soll ich sagen, das hat einfach so viel Laune gemacht, dass ich so meine Hände nach außen geschmissen habe, dass ich am nächsten Tag irgendwie Schulterschmerzen hatte. Also
ab sofort wird Jubeln trainiert.
Ja, muss ich wohl, aber das, glaube ich, kommt von selber. Wenn man öfters erfolgreich ist, dann kommt das, glaube ich, von selber. Ja. Aber das hebe ich mir vielleicht für nächste Saison auf.
Ja, Jubel, Franck Ribéry, Jubel. So, viele haben ja davon gesprochen, dass bei dir dann so dieser berühmte Knoten geplatzt wäre. Würdest du auch selber davon sprechen? Oder würdest du sagen, das ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung gewesen?
Ich würde eher Zweiteres sagen, ja. Also ich finde das mit dem Knoten geplatzt, finde ich eigentlich eine komische Aussage, weil letztendlich ist es beim Sport leider nicht ganz so einfach, weil letztendlich, vor allem beim Skispringen, dadurch, dass es jeden Wettkampf einfach eine andere Voraussetzung gibt, andere Windverhältnisse, andere Schanze, ne, etc. Wie liegt die Schanze einem? Wie liegen die Verhältnisse einem, etc.? Hat man Glück im Wettkampf, hat man kein Glück oder sonst was? Kommt man in den Wettkampf gut rein? Sind die Sprünge in dem Tag so locker, wie man sie haben will? Immer schwierig, dass man nicht sagen kann, okay, es platzt ein Knoten, danach läuft es einfach so weiter. Hat man auch gesehen, dass es dann danach eigentlich nicht nochmal für ein Podest gereicht hat, wenn man es so sieht. Aber ich würde sagen, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil letztendlich wusste ich dann einfach mit dem Wettkampf, okay, ich muss eigentlich nichts Außergewöhnliches machen, damit ich Außergewöhnliches leisten kann in dem Sinne, sondern ich muss eigentlich auf meine normalen Sprünge zurückgreifen, schauen, dass ich halt eben die weiter stabilisiere. Das habe ich davor schon gewusst, aber da ist es dann mir wirklich klar geworden, passt, so muss ich es machen und es reicht, wenn ich einfach nur meinen Fokus behalte und mich auf das konzentriere, was ich zu tun habe, auf meine 2-3 Punkte konzentriere und das dann mache und ich muss nichts Besonderes im Wettkampf machen.
Du hast ja gerade davon gesprochen, von diesen äußeren Bedingungen, ne? Jede Schanze ist anders, die Wetterbedingungen sind anders, jeder Schnee ist natürlich auch anders, aber ihr müsst ja auch von Saison zu Saison mit neuen Materialvorgaben kämpfen. Ihr müsst euch da ja auch erstmal im Sommertraining wieder drauf einstellen. Ist das etwas, mit dem du dich mittlerweile so abgefunden hast oder tust du dich schwer oder würdest du auch manchmal sagen, oh, reicht jetzt auch mal immer mit diesen Neuerungen?
Also letztendlich ist so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, es kann einem voll in die Karten spielen und letztendlich die richtige Änderung sozusagen in dem Jahr erwischt, kann das System von einem vollkommen nach vorne schleudern, sage ich jetzt mal, dass man einfach weiß, okay, hey, das ist jetzt einfach was mir in die Karten spielt, ich kann damit einfach besser springen, beziehungsweise ich habe das jetzt in der letzten Saison eh schon so gemacht. Beispielsweise ist die Keiländerung dieses Jahr, dass man maximal 3,5 Zentimeter, glaube ich, maximal 3 Zentimeter haben kann. War für mich tatsächlich egal, weil ich habe davor 3,5 Zentimeter gehabt. Das heißt, bei mir war es nur 0,5 Zentimeter weniger im Keil hinten im Schuh drinne. Für andere war es halt dann aber bis zu 2 oder 3 Zentimeter. Das ist dann halt einfach ein Riesenunterschied, wenn du halt einfach nur noch einen halb so großen Keil springst.
Also für alle, die nicht so richtig wissen, was der Keil im Schuh bedeutet, damit ihr in der Luft euch besser nach vorne legen könnt, ne? Auf den Ski.
Na, mehr oder weniger. Also letztendlich, der Keil ist letztendlich, wie kann man sich halt vorstellen, wie ein Keil, ne? Wie ein Keil, den man in die Tür reinstellt, damit halt einfach die Tür blockiert wird. In dem Sinne ist es hinten im Schuh drin, dass letztendlich beim Absprung sozusagen das Bein oder man generell weiter vorne ist, beziehungsweise man dann den Schuh und den Ski durch den Keil sich einspringt, sag ich jetzt mal. Das heißt, dass dann der Ski letztendlich mehr in den Wind gestellt wird, wenn man wegspringt, weil halt der durch den Keil mehr nach vorne geht und dann mehr nach oben gedrückt wird. Und dadurch kommt dann sozusagen der Ski oben direkter zum Körper, beziehungsweise wird besser in den Wind gestellt und deswegen kann man dann anders springen. Je mehr Keil man hat, desto mehr stellt sich der Ski an, desto aggressiver kann man springen, weil man halt dann einfach, der Ski ist auf jeden Fall da, egal was man tut. Und deswegen hat es jetzt, glaube ich, vor allem für die Norweger und für die Slowenen am Anfang vom Jahr echt ziemlich Schwierigkeiten gegeben, weil die halt einfach wesentlich mehr Probleme hatten mit einem aggressiven Sprungstil mit weniger Keil klarzukommen, weil halt einfach der Ski insgesamt weniger hergibt, weil der einfach weniger Druck aushält, sag ich jetzt mal.
Du sagst ja selber über dich, dass du ein starker Springer bist oder einen starken Absprung hast. Was sind denn so die perfekten Voraussetzungen für dich? Also wenn du dir einfach mal so eine Materialvorgabe backen könntest, was würdest du dir für die kommende Saison wünschen, dass du sagst, das brauche ich, um Optimales abliefern zu können?
Boah, das ist schwierig. Darüber habe ich mir, ehrlich gesagt, noch nie Gedanken gemacht. Weil
herzlich willkommen im Sportshow Wintersport-Podcast.
Ja. Ja, so sieht's wohl aus. Also ich sag mal so, die einfachste Möglichkeit wäre, es kriegen alle eine Änderung, bloß ich nicht. Das spielt immer am meisten in die Karte. Also beziehungsweise so solche Änderungen, dass halt letztendlich ich am wenigsten davon beeinflusst werde. Das heißt, dass es im Grunde genommen für mich eigentlich keine große Änderung gibt. Ja, abgesehen davon, ich sag mal so, sowas wie die BMI-Regel, dass man letztendlich mehr Gewicht haben muss, würde mir tatsächlich in die Karten spielen, weil ich ein Sportler bin, der eigentlich generell eher mehr Gewicht hat als wenig, weil ich einfach eben viel über meine Kraft komme und ich sag mal eher weniger Flugqualitäten habe, beziehungsweise zum aktuellen Punkt ist es schon besser geworden, aber immer noch nicht ausgereizt, dass ich sage, okay, ich fliege jetzt wie in Slowenien oder wie in Norwegen oder wie der Welle beispielsweise. Aber was halt Gewicht angeht, ich bin ein Sportler, der eher mehr hat und halt auch für seine Körperkraft ein gewisses Gewicht braucht, damit ich halt eben das Gefühl habe, dass ich nicht schwach werde, sondern einfach weiterhin 100% geben kann. Und ich sag mal so, wenn man sich beim Skispringen schwach fühlt, dann probiert man immer, ja, extra Energie hinzuzufügen, wo keine ist. Dann fängt man an, Umwege einzubauen und diese Umwege sind beim Skispringen halt einfach die, die halt am Ende dann den Sprung unsauber machen. Und das ist halt dann ein Riesenproblem. Deswegen, für mich wäre die BMI-Regel weniger das Problem und deswegen wäre die wahrscheinlich am besten für mich.
Vielleicht kannst du ja so einen Wunschzettel schreiben, ne? So ein Wichtel-Wunschzettel. Genau, schickst du an den Weihnachtsmann, vielleicht wird es ja wahr. Man weiß es nicht. Apropos Welle, du hast dich ja in dieser Saison als festes Mitglied des deutschen Weltcup-Aufgebots etabliert zwischen Andi Wellinger, Karl Geiger oder Stefan Laie. Wie zufrieden bist du denn rückblickend mit deiner Saison?
Ich muss sagen, sehr. Also im Grunde genommen, als ich aus dem Sommer rausgekommen bin, hätte ich mir tatsächlich am Anfang noch mehr erwartet. Man muss aber auch sagen, dass meine Saison relativ lang war. Ich meine, ich habe mit den European Games begonnen im Ende Juli, habe dann einige Sommerwettkämpfe gemacht, bin im Sommer echt sehr stark gesprungen und dann bin ich im Winter reingekommen, hat das nicht mehr ganz so einfach funktioniert. Woran es lag, weiß ich nicht, ob es an den äußeren Umständen liegt, dass einfach Winterluft einfach anders ist, die Kälte lässt sich das Ganze anders verhalten etc. Aber es wäre am Anfang, sage ich mal, schon wesentlich mehr möglich gewesen. Dass das Podest am Ende ausgelaufen ist, war wichtig. Damit bin ich auch extrem zufrieden. Generell mit meiner Saison bin ich zufrieden. Ich werde jetzt am Ende, bin ich glaube ich knapp um die 20 rum rausgekommen. Das ist auch nochmal viel, viel besser. Ich habe doppelt so viele Weltcup-Punkte gemacht wie letztes Jahr. Das ist auch wieder eine massive Steigerung zu letztem Jahr. Ich bin nur in 3 Wettkämpfen rausgeflogen. Habe einen Wettkampf jetzt am Ende halt ausgelassen, klar, aber letztendlich trotzdem, was das Ganze angeht, bin ich definitiv sehr zufrieden mit der Saison.
Also ich glaube, man kann sagen, eine Saison mit Höhen und Tiefen für euch alle. Du hast gerade davon gesprochen, dass du eigentlich nicht so gut reingestartet bist, aber ihr seid ja eigentlich total stark als geschlossenes Team in die Saison gestartet. Rucker zum Beispiel, Großschanze, Paschke auf 2 hinter Stefan Kraft, Stefan Laie auf 3, Wellinger auf 4 und du dann 7. Und dann ging es ja auch erstmal so weiter. Was haben denn diese Erfolge mit euch als Team gemacht? Also war da mehr Druck oder war da auf einmal Leichtigkeit? Weil so dieses Ziel ja irgendwie aufgegangen ist, ne? Das, was ihr vorhattet.
Ja, also ich sag mal so, wenn ich von mir aus spreche, für mich war es ein bisschen, ja, wie schon vorhin gesagt, eine zweiseitige Medaille. Also es war so, die anderen haben mega gute Sprünge gemacht, es hat eine richtige Leichtigkeit ins Team reingebracht. Jeder war locker, hat gedacht, boah, hey geil, wir sind richtig gut, stehen richtig gut da. Wir haben eine richtig gute Chance, dieses Jahr einige Podeste zu machen und Für mich war es halt so, okay, ich weiß, ich war, was das Ganze angeht, wir waren alle auf demselben Niveau. Das heißt, ich hätte genauso das Potenzial, aufs Podest zu springen, hatte natürlich in gewisser Weise einen Druck aufgebaut, weil ich mir gedacht habe, okay, ich komme jetzt hier rein, bin gleich gut wie der Rest, weiß, dass ich gleich gut war wie der Rest im Sommer und jetzt läuft es bei mir nicht ganz so. Das ist dann halt eben das, was ich meine mit dieser gewissen Leichtigkeit. Man verliert so ein bisschen das Ganze, die ganze Leichtigkeit und sagt so, okay, hey, aber das muss doch eigentlich irgendwie funktionieren. Und deswegen war es für mich jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen schwieriger, weil ich eben höhere Ansprüche hatte. Aber für das ganze Team, es war eine gewisse Leichtigkeit da, weil wir wussten, okay, wenn der eine vielleicht in dem Wettkampf auslässt, sind jetzt noch aktuell drei andere da. Dann da Karl mit Klingenthal gleich mit einem Doppelsieg hintereinander, auch mega. Also im Grunde genommen, am Ende von der Saison hatten wir fünf verschiedene Leute auf dem Podest und das ist sehr gut, wenn man das mal so sieht. Also ja. Es hat echt einiges gemacht.
Du hast gerade von dieser Leichtigkeit gesprochen. Ein Thema, was, glaube ich, nicht mehr so wirklich Leichtigkeit auslöst, ist das leidige Thema Vierschanzentournee. Ich glaube, seit Jahrzehnten. Andi Wellinger war ja ganz nah dran, die Tournee zu gewinnen. Ist dann am Ende Zweiter geworden hinter Ryuyo Kobayashi. Leidet man da irgendwie als Kollege mit, wenn man weiß, welcher Erwartungsdruck auch dahinter steckt? Also auf euch alle ja auch irgendwie.
Ja, definitiv. Also ich glaube, den größten Vorteil, den da Ryuyo im Vergleich zu uns hat oder auch den Österreichern hat, ist einfach der Fakt, dass die Medien sich für ihn einfach gar nicht interessieren, beziehungsweise sich bei Interviews und sowas, der stellt sich halt hin, kann kein Englisch oder kann wenig Englisch oder beantwortet weniger Fragen, als er eigentlich könnte und steht dann halt einfach da und sagt so, ja, mein Sprung war gut und ich bin zufrieden und schauen wir mal, was wird. Ja, also das sind so, der hat so einfach keinen Druck von außen, der kann sich nur auf sich selber fokussieren und es ist vollkommen egal. Wir haben halt zum Beispiel eben, ne, es heißt immer, ja, wann wird der nächste Deutsche zum Vierschanzenturniersieger gekürt, wann wird es endlich soweit? Das heißt, wir haben einfach einen Riesendruck, auf einmal, wenn zum Beispiel die Saison relativ stark startet, dann weiß man natürlich, okay, jeder von uns hat aktuell die Chance, eigentlich in der Vierschanzentournee richtig abzuliefern. Und dann ist natürlich der mediale Druck dahinter auch da und das ist letztendlich ein Segen, aber halt auch ein Fluch, weil das kann einem einfach echt viel mit dem Kopf machen und wenn es halt eben um die Leichtigkeit geht, die beim Skispringen halt in gewisser Weise vonnöten ist, dann kann das halt eben die Leichtigkeit auch wegnehmen, sage ich jetzt mal.
Aber vielleicht ist das ja eine Taktik vom Ryuyo. Vielleicht macht ihr auch einfach mal den Kobayashi. Das geht dann wie so ein Gerücht.
Ich kann einfach sagen, ich kann kein Deutsch.
Ja, macht es aber auch im Deutsch, ne? Nee, sorry, ich spreche kein Deutsch.
Sorry, ich spreche kein Deutsch. Ich kann kein Englisch.
Ja, aber mach das doch wirklich mal beim nächsten Interview. Deal, mach mal was Unerwartbares. Mach mal einen auf Robin Scherbatsky aus How I Met Your Mother. Ich schalte ein. Ich guck, was du da machst.
Wunderbar. Wär eine Möglichkeit, ja.
Ja, also sag wirklich mal, nee, ich kann kein Deutsch. Ich mache hier einen auf Kobayashi. Ich finde das so lustig. Sehr gut. Aber, also der Fokus lag ja auch auf dich. Wir machen jetzt hier ganz seriös weiter, Teilzeit seriös.
Ja.
Für dich gab es ja in der Gesamtwertung am Ende Platz 11 als zweitbester Deutscher. Was machst du denn mit diesem Ergebnis hinsichtlich der nächsten Saison? Sagst du dir, das kann ich definitiv besser?
Ja, kann ich. Also ganz, ja, also ich sag mal so, auf die Schanzen, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut habe, oder eigentlich auf die eine Schanze, auf die ich mich am meisten gefreut habe, Innsbruck. Das war dieses Jahr nichts. Also da war ich letztes Jahr wesentlich besser. Wenn man auch an sich so sieht, war ich letztes Jahr, was die Ergebnisse anging, dauerhaft in den Top 15. Das ist mir dieses Jahr in der Tournee nicht, hat mir nicht so reingespielt. Da war ich in Innsbruck eher schlechter. Dafür aber in Oberstdorf ein 6. Platz. Also man muss auch sagen, ich habe in Oberstdorf sehr, sehr stark angefangen und habe dann danach irgendwie hier und da irgendwie Probleme gehabt und das hat dann nicht ganz so funktioniert, wie zum Beispiel meine eine Landung in Garmisch oder halt einfach die Windverhältnisse und das Ganze in Innsbruck, dass ich einfach viel zu früh war die ganze Zeit. Und das sind aber alles Sachen, die ich für nächstes Jahr weiß, dass ich halt einfach im nächsten Jahr in Innsbruck ein bisschen länger auf die Kante warte. Und dann kann ich halt auch einfach die Schanze Innsbruck dann einfach besser auspflegen, wie ich das gewohnt bin eigentlich aus Innsbruck. Und dann ist da vielleicht mehr dahinter.
Aber der neuralgische Punkt, ne? Das ist ja immer diese Schanze da in Innsbruck. Was ist da so besonders an diesem Schanzentisch? Der geht ja anders raus als die anderen Schanzentische, so wie ich das verstanden habe. Der Winkel ist anders, ne?
Das weiß ich gar nicht. Ich mag die eigentlich. Also, ich habe eigentlich mir darüber nie Gedanken gemacht. Weil wenn man Sachen mag, dann denkt man darüber nicht so viel
nach. Dann macht man es einfach, ne?
Ja, richtig. Ja. Und ich bin halt eben ein absprungstarker Sportler. Das ist in Innsbruck definitiv wichtig. Unter anderem aber auch eine gewisse Aggressivität im Flug, dass man die Geschwindigkeit draußen behält. Und bislang habe ich das eigentlich immer hinbekommen. Aber wenn man halt 2 Meter zu früh in jedem Sprung ist, dann trifft man halt die Kante nicht. Und dann zerstört man sich eigentlich alles, was man mit der Kante und Kraft hinbekommen könnte. Deswegen... schaue ich, dass ich nächstes Jahr die Kante treffe und dann schauen wir mal weiter.
Ja, der berühmte Zettel, ne? Da steht dann Kante treffen. Einfach drauf. Steckst du dir dann in den Handschuh, Kante treffen, ganz wichtig.
Genau. Und wenn ich die Kante getroffen habe, dann kann ich unten vielleicht jubeln, dann bin ich auch nach dem Wettkampf.
Jubel. Und dafür hast du dann auch schon trainiert, das wissen wir ja jetzt, im Sommertrainingslager. Genau. Wie sehen denn jetzt überhaupt deine mittelfristigen oder langfristigen Ziele aus? Was willst du noch unbedingt erreichen?
Ich bin, was das angeht, eigentlich schraube ich das Ganze eigentlich so gut, wie es geht, zurück. Weil ich sag mal so, jede Saison ist immer wieder aufs Neue, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Im Grunde genommen ist es jetzt für die nächste Saison auf jeden Fall bei der WM dabei sein, Saison darauf Olympia mitmachen. Das wären die 2 großen Ziele, wo ich einfach sage, okay, hey, da will ich auf jeden Fall dabei sein, weil im Vergleich zu letzten Mia Planica bin ich halt dabei gewesen, aber durfte nicht mitspringen. Demnach will ich auf jeden Fall mit dabei sein. Trondheim hat mir jetzt dieses Jahr schon ziemlich getaugt, deswegen muss ich sagen, ich habe auch gewisse Ansprüche und sage, okay, ich probiere auch da logischerweise eine Medaille zu holen. Was aber am Ende rauskommt, wissen wir nicht. Aber letztendlich ist das Ziel schon, da immer das Beste zu geben, was auch möglich ist. Aber letztendlich gebe ich jetzt von vornherein nicht klar und sage, hey, ich werde jetzt da eine Medaille holen oder ich werde jetzt Olympiasieger oder sonst irgendwas. Weil ich einfach der Meinung bin, dass das Ganze situationsbedingt ist. Man braucht ab und zu einfach auch das Momentum auf seiner Seite und auch vielleicht auch mal hier und da das ein oder andere bisschen Glück. Deswegen will ich das nicht davon abhängig machen, dass ich am Ende dann von mir enttäuscht bin und sage, hey, ich habe alles gegeben, es reicht nicht, weil ich einfach Pech hatte. Das ist dann meistens das Bitterste. Deswegen sage ich einfach, ich gebe jeden Tag die 100%, die ich geben kann und schaue, dass ich jeden Tag immer besser werde, dass ich irgendwann ganz oben stehe und das aber ja durch den Prozess geschehen ist und nicht dadurch, dass ich große Töne gespuckt habe.
Also kann man sagen, jede Saison beginnt bei dir bei Null und das Blatt ist weiß und kann beschrieben werden.
Sozusagen, ja.
Erfolgreich.
Sozusagen, ja.
Um es mal ganz plakativ haptisch zu haben. Ja, sehr gut.
Ja.
Ich habe mal mit Hilde Gerg gesprochen, der Olympiasiegerin im Slalom von Nagano 1998, und die war ja auch mega erfolgreich, hat Medaillen gesammelt, kleine Kristallkugeln gesammelt und so weiter und so fort. Und die ist auch gefragt worden, wie sie denn irgendwie so die nächste Saison angeht und was so ihre langfristigen Ziele sind. Und dann hat sie auch gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich nächste Saison nichts mehr hole, dann sind auch die ganzen Titel vorher nichts wert. Deswegen beginnt sie halt eben immer bei Null. Also jede Saison ist halt eben ein neues Blatt, und damit hat sie sich auch selber diesen Druck irgendwie genommen, wieder abliefern zu müssen.
Ja, das ist, glaube ich, eben relativ gut, weil ich weiß nicht, wie es beim Skifahren ist, da kenne ich mich einfach an sich zu wenig aus, um zu sagen, okay, da ist die Leichtigkeit auch super wichtig, aber ich glaube, das kann eben die Leichtigkeit im Skispringen bewähren, dass man halt einfach sagt, okay, ich bleib einfach locker, ich mache das, was für mich in der Saison möglich ist, und fange halt einfach immer wieder bei vorne an. Und ich meine, das, was man körperlich und mental in der Saison davor erreicht hat, das bleibt natürlich trotzdem. Aber allein die Erwartungen einfach auf dem gleichen Niveau zu lassen, zu sagen, schauen wir mal, was wird.
Wie gehst du denn mit Druck um? Also du hast ja selber mal gesagt, du brauchst Druck, um produktiv zu sein. Was bedeutet das denn konkret für Skispringen?
Ja, ich glaube, das ist in gewisser Weise den Druck, dass ich halt eben disziplinierter werde, motivierter werde, sage, okay, hey, ich muss jetzt wirklich was machen oder bleibe ich lieber doch 10 Minuten im Bett länger liegen oder sowas. Das sind einfach so die Sachen, wo ich einfach sage, die generelle Qualität für das, was ich mache, wird angehoben, dass ich halt einfach auch mehr fokussierter arbeite etc., weil ich sag mal so, von den vergangenen Saisons war es halt eher so, nicht laissez-faire oder Larifari, sondern eher so, ich habe halt einfach mir um gar nichts Gedanken gemacht. Und dann, wurde ich halt hier und da vielleicht 1-2 Mal überrascht. Und deswegen lasse ich das jetzt gar nicht mehr so weit möglich, sondern sage, okay, ein gewisser Druck muss sein, damit ich halt einfach, weiterhin auf Top-Level performe und halt immer die 100% gebe, aber auch nicht mehr als das. Damit ich halt einfach immer 100% gebe.
Aber Druck, den du dir selber machst, oder hast du so einen Antreiber, entweder zu Hause oder im Team? Ich stelle mir gerade so Stefan Laie mit so einer Peitsche vor. So, Hille, auf geht's. Bergläufe.
Interessante Fantasien auf jeden Fall.
Viele Grüße an Stefan Laie. So, von hier aus.
Ja, Stefan. Ja. Stefan mit der Peitsche, alles klar.
So wie man kennt. halt, ne? Ja,
ja eben, ja. Ich wollte gerade sagen, für mich ist das nichts Neues. Ja.
Okay, wir müssen, glaube ich, nochmal eine Folge mit Stefan Leier aufnehmen, um das auch nochmal zu klären. Ne? Ja.
Definitiv.
Oder eine Doppelfolge mit euch.
Auch, wird auch super witzig werden, ja, da bin ich mir sicher. Ja. So. Nee, wenn wir jetzt, ja, kommen wir wieder, ne, wieder ganz seriös zurück.
Teilzeit seriös, ja.
Genau. Auf der einen Seite ist es die Trainerfigur, auf der anderen Seite ist es die Familie einfach, die... Also ich sag mal so, das eine steht auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite. Die Familie hat ein gutes Händchen dafür, die kennt mich seit Ewigkeiten, die weiß, okay, wann muss sie mir Druck machen, wann nimmt sie mir Druck, wann sagt sie, okay, hey, das hast du super gemacht, oder wann sagt sie, hey, da wäre aber eigentlich mehr drin gewesen. Also die spüren das schon ziemlich gut, wann ich letztendlich was brauche und wann ich was nicht brauche. Auf der anderen Seite sind die aber trotzdem auch dafür da, mir immer wieder in den Arsch zu treten, wenn ich halt letztendlich zu wenig machen sollte, aber das ist in den letzten Saisons eben eh besser geworden, dass ich halt einfach generell immer mehr probiere, weiter mehr zu arbeiten und halt eben dieses Larifari-mäßige einfach wesentlich mehr in den Schatten gestellt habe und halt darüber über den Schatten gesprungen bin und jetzt einfach schaue, dass ich immer besser werde. Und auf der anderen Seite ist halt einfach die Trainerfigur da, die halt einfach immer die 100% auch aus uns rausholen wollen und auch fordern wollen. Und dass dir halt auch ab und zu auch auf Wettkämpfen klar macht, okay, was ist meine Art und Weise, wie muss ich das Ganze angehen, ist zum Beispiel jetzt auch die Aussage vom Trainer genau das Richtige. Muss ich mich jetzt zum Beispiel hier und da auf das verzichten, muss ich mich darauf mehr fokussieren? Oder ist sogar mein eigener Weg vielleicht das Bessere, aber das muss man dann halt auch dann mit dem Trainer besprechen und sagen, du, ich bin der Meinung, das macht vielleicht so und so mehr Sinn, weil das gibt mir einfach mehr Lockerheit und die Lockerheit ist im aktuellen Moment das Wichtigere. Und dann kommt man halt so eben auf einen zusammenen Weg, den man dann zusammen geht. Und das halt, ja, je mehr man zusammenarbeitet, um auf denselben Weg zu gehen, desto besser und schneller kommt man am Ende am Ziel an.
Aber das ist die Grundvoraussetzung ja auch, dass es ein respektvoller Austausch auf Augenhöhe stattfindet, ne? Also gegenseitiges Vertrauen auch.
Definitiv. Das ist eigentlich mit Abstand das Wichtigste, dass man halt von beiden Seiten das Gefühl hat, dass man respektiert wird, weil nur dann kann man halt eben auch auf höchstem Niveau zusammenarbeiten.
Wie sieht denn jetzt dein Sommer aus? Nimm uns doch mal mit. Was machst du jetzt?
Ja, also ich gehe jetzt erstmal in Urlaub für 3 Tage Spa Beine hochlegen, weil für mehr Urlaub habe ich leider keine Zeit, weil direkt danach geht es dann los Richtung Bundeswehr. Ich habe meinen Trainer-BW-Lehrgang dieses Jahr, wodurch ich letztendlich 5 Wochen in Warndorf bin und dort meine Trainerausbildung weitermache. Danach geht es dann... entweder zur Einkleidung, je nachdem, ob das zeitlich noch aufgeht, weil das ist genau am letzten Tag vom Lehrgang. Also entweder schaue ich noch bei der Einkleidung vorbei, hole meine Sachen und gehe dann wieder weg. Oder sie werden mir dann nach Hause gebracht vom Kalle. Aber ansonsten geht es dann weiter schon mit Saisonvorbereitung, was angeht, Kraftaufbau, dann zum ersten Mal auf die Schanze gehen. Dann mehr Lehrgänge als letztes Jahr wahrscheinlich. Das ist zumindest jetzt mal der Plan, dass ich halt einfach generell mehr Stabilität ins Springen reinkomme. Gewisse Fehler, die ich mir auch eingestehen konnte, die wesentlich mehr dran arbeiten dieses Jahr. Ich werde dieses Jahr meinen Metalltrainer wieder mehr dazu ziehen. Ich will schauen, dass auch das Ganze von der Ernährung vielleicht ein bisschen besser wird, dass ich nicht nur Scheiße mich reinfresse an manchen Wettkämpfen, sondern halt eben dann nicht nur zur schnellen Energie greife, sondern halt eben auch mehr zur langfristigen Energie. Ich will disziplinierter werden und eben generell an meiner Sprungqualität arbeiten, dass halt einfach die schlechten Sprünge weniger schlecht sind und die guten Sprünge ja öfters passieren, sage ich jetzt mal. Und an meinen Flugqualitäten und ansonsten, dann steht dann eh schon der Winter an und dann Vollgas geben.
Aber 3 Tage Jahresurlaub, das hört sich auch ein bisschen traurig an, oder?
Ja, so ist es jetzt auch nicht. Also wir haben dann im September nochmal die Chance. Also ich glaube, 1. September ist der Moment, ab dann soll alles durch sein, dass wir sozusagen mit Urlaub durch sind etc. Wir haben nochmal 2 Wochen, wo wir reduziertes Training haben. 1 Woche komplett frei, 1 Woche reduziertes Training. In der Zeit werde ich dann auch nochmal für 1 Woche, 1,5 in Urlaub gehen und schauen, dass ich da vielleicht irgendwo mich nochmal bräunen lasse, damit die Bildschirmbräune auch noch ein bisschen mehr Sonnenbräune bekommt.
Du machst alles nur für deinen Fame, ne? Alles für die Interviews, damit du ordentlich jubeln kannst.
Natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
So kennt man dich, so liebt man dich. Das ist doch schön. Fragen wir Stefan Leie.
Genau. Der kommt dann im Urlaub vorbei und schaut auch, ob ich während dem Urlaub dann mein 1-2 Mal Training mache, wenn es in der Trainingswoche sein sollte.
Der wird extra eingeflogen.
Der steht dann mit seiner Peitsche da und sagt, genau, so sieht's aus.
Und dann kommt er mit dem Medizinball, genau, ne? Wie Felix Magath. Ja. Gibt es ein paar Medizinball-Einheiten und ein paar Tempoläufe 1 Stunde lang.
Ja, die Tempoläufe sind beim Skispringen ganz wichtig, ja. Die sind richtig wichtig.
Die sind schlimm. Da wird einem echt übel, diese Tempoläufe. Das ist echt schlimm. Da denkt man auch, man ist tot, oder?
Ich bin froh, dass ich Ewigkeit nicht mehr gemacht habe.
Jetzt ernsthaft? Machst du das nicht?
Ja, für was denn? Das bringt ja nichts beim Skispringen. Skispringen ist Schnellkraft, da muss man nur schnellkräftig sein und das für 3 Sekunden.
Genau, das wäre nämlich jetzt die angrenzende Frage gewesen. Wie sieht dein Training aus? Also was machst du konkret? Und zweitens, also bekommst du dann auch die Trainingspläne quasi hinterhergeschickt? Bastelst du die selber zusammen mit deinem Trainer oder wie ist da die Absprache?
Also letztes Jahr war es so, dass wir einfach unsere Trainingspläne bekommen haben und wir haben die letztendlich einfach verfolgt. Letztes Jahr war es aber im Sommer so, dass die mir nicht ganz so für den Muskel so gewirkt haben, wie wir das gerne gehabt hätten. Dass wir dann mittendrin ein bisschen, oder wir haben das durchgezogen, dann haben wir gemerkt, okay, das war jetzt nicht der Effekt, den wir uns erhofft haben. Bei den anderen hat es überall angeschlagen, bei mir letztendlich nicht. Deswegen schauen wir, dass wir dieses Jahr das Ganze anders machen, dass ich halt einfach ja einen anderen Effekt habe, dass die Muskeln wirklich besser aufgebaut werden und ich nicht dann irgendwie langsamer werde oder sowas. Deswegen wird es dieses Jahr mehr mit dem Trainer zusammen Trainingsplan basteln sein, als Trainingsplan vorgegeben bekommen. Ja, wie so ein Trainingsplan aussieht. Also im Sommer ist es so, dass wir dreimal Maximalkraft in der Woche machen, vielleicht zweimal Maximalkraft, einmal Schnellkraft. Und im Winter ist es dann eigentlich hauptsächlich nur noch Schnellkraft mit ein-, zweimal Kniebeuge dazu, dass halt einfach der Muskel an das gewohnt bleibt, was er gemacht hat, dass halt einfach er nicht, sich nicht zurückentwickelt. Und im Winter, im Sommer ist es hauptsächlich Kraftaufbau, dann Kraftumwandlung zu intramuskulärem Training, dass man halt einfach die intramuskulären Strukturen mehr stärkt, dass der Muskel besser zusammenarbeiten kann und dann halt eben hauptsächlich Schnellkraft dann Richtung Winterbeginn, dass man halt einfach die Schnellkraft zum Winterstart dann hat.
Aber bist du denn so ein Muskelaufbautyp oder bist du eher so der Ausdauersportler? Weil ich kann mich noch dran erinnern an Grit Breuer, 400-Meter-Spezialistin, unter anderem auch Weltmeisterin in Athen 1997 geworden mit der 4x400-Meter-Staffel. Die hat immer gesagt, ich brauche nur eine Hantel angucken und schon habe ich Muskeln. Also die war ja so ein absolutes Muskelpaket. Die kann gar nicht Muskeln abtrainieren. Aber wie ist das bei dir? Also tust du dich da schwer mit Muskelaufbau oder funktioniert das
ja,
leicht?
Ja, also wie sagt man, Muskelaufbau? Es ist jetzt bei uns auch nicht so, dass wir danach alle aussehen wie der Hulk. Ne? Also sowas ist ja auch nicht. Wir machen halt Oberkörper herum wirklich gar nichts. Hauptsächlich ist bei uns zum Beispiel Bauch, Rücken, Rumpf, dass wir halt eine gewisse Stabilität haben. Aber ansonsten halt eigentlich nur Oberschenkel, das halt eben da die, das ist ja der Hauptmuskel, den wir eigentlich benutzen. Oberschenkel, Vorder- und Rückseite, dass wir halt eben da genügend Energie reinbringen, dass der vielleicht ein bisschen größer wird über den Sommer. Aber abgesehen davon, es ist nicht so, dass ich irgendwie viel zu viel Muskeln aufbaue, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht zu viel trainiere, dass ich ansonsten wirklich rumlaufe mit viel zu großen Oberschenkeln, sondern es ist eher so, dass ich einen gesunden Muskelaufbau habe und es auch gesund umbauen kann in Schnellkraft. Aber bei mir ist tatsächlich der Effekt Schnellkraft so intensiv, dass ich wirklich das Gefühl habe, dass ich von zu viel Maximalkrafttraining eigentlich zu langsam wird und dann, das war halt eben die Situation letztes Jahr, dass ich dann das Gefühl habe, okay, hey, irgendwie das schlägt bei mir nicht so an, ich habe nicht das Gefühl, dass irgendwie mehr bei rumkommt, sondern eigentlich eher im Endeffekt weniger, aber wir haben das dann trotzdem perfekt umwinzen können, dass es dann letztendlich zum Winteranfang gut funktioniert hat und dieses Jahr wissen wir das alles und können dann, was das angeht, anders reinstarten.
Vor allem, wenn man so lange auch Sport macht, dann kennt man seinen Körper ja auch am besten und weiß, worauf er irgendwie am besten reagiert. Ja. Also ihr werdet jetzt keine Oberschenkel bekommen wie die Ski-Alpinen, aber ich hatte mal mich mit Andi Wank unterhalten und der hat gesagt, also man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn ihr unten landet im Telemark, dann ist das wie, also von den Kräften her, die da auf euch wirken, wie wenn ihr mit einer 100-Kilo-Hantel eine Kniebeuge macht. Ist das so ähnlich?
Der Wanki war ein Spezialist, der hat auch Bremssprünge gemacht von einem 1,5 Meter hohen Kasten. Also der ist, was das angeht, ziemlich intens gewesen, sage ich jetzt mal. man hat da ab und zu mal so ein paar Vergleiche, ne, wie man aus dem zweiten Stock aus dem Fenster springt oder eine
Hand. So groß wie vier Kniebeuge, Fußballfelder.
Ja. Ja, sowas. Ja, finde ich interessant, dass man Fußballfelder als Längenmaß genommen hat irgendwann. Aber ja. Oh, zurück aufs Thema. Ich habe dafür keinen richtigen Vergleich. Ich fände das auch den Vergleich mit der 100-Kilo-Hantel tatsächlich habe ich noch nie gehört. Aber das ist schon gewisserweise naheliegend, weil man letztendlich hat man irgendwie halt eben diesen Bremseffekt schon irgendwie da dabei. Es ist natürlich eher ein schnellerer Bremser, als letztendlich, wenn man mit einer 100-Kilo-Hantel langsam runtergeht und dann langsam schnell nach oben drückt. Aber es ist schon, wie soll ich sagen, also naheliegender als wahrscheinlich das meiste, was man halt im Krafttraining irgendwie groß machen kann. Deswegen vielleicht Bremssprünge wären da vielleicht noch ein Beispiel, aber ansonsten, man kann sich es ungefähr vielleicht schon so herbeiholen mit der 100-Kilo-Hantel, ja.
Oder wir einigen uns darauf, dass es enorme Kräfte sind, die man aushalten muss. Deswegen müsst ihr auch trainieren im Sommer, damit ihr optimal vorbereitet seid im Wettkampf. Ist das so für dich in Ordnung?
Punkt. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Das können wir so unterstreichen.
Amen. So, aber wir haben jetzt gerade über das Sportliche mit dir gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch was Privates so ein bisschen betalken. Und zwar kommst du ja aus einer skisprungverrückten Familie durch und durch. Ihr seid ja allesamt damals von Schwäbisch Gmünd nach Oberstdorf umgezogen, als du noch klein warst. Stand also schon früh für dich fest, dass du Skispringer hauptberuflich werden willst? Oder gab es eigentlich überhaupt eine andere Option, irgendwas anderes zu werden?
Also natürlich ganz am Anfang habe ich natürlich darüber gar nicht nachgedacht, weil als ich mit 4,5, 5 angefangen habe zu Skispringen, habe ich mir nicht gedacht, ich werde auf jeden Fall mal im Weltcup springen. Das war für mich damals nichts, weil ich damals war eigentlich nur besser sein als der Bruder und das hätte machen wie der Bruder. Das war so der Standard. Ne? Also auch Bildmalen ging gar nicht. Mein Bruder war 3 Jahre älter, der hat ein Bild gemalt, logischerweise besser als ich und das hat mir gar nicht gefallen, weil ich muss ja mindestens genauso gut sein wie mein Bruder, wenn nicht sogar besser. Demnach war das so der Start, ne? Skispringen reingekommen. Ich wollte einfach springen, besser springen. Und dann sind wir letztendlich nach Füssen gezogen. Da war tatsächlich dann kurzzeitig mal vielleicht Ski Alpin so als Möglichkeit, weil der Skihang halt einfach von uns 1 Kilometer weg war. Das heißt, ich bin halt nach der Schule mit meinem Skizeug gepackt, rübergegangen, Ski gefahren. Das war auch tatsächlich der Moment, wo ich weniger Ski gesprungen bin als Ski fahren. Ja, ich bin öfter Ski gefahren als Ski gesprungen, sagen wir so. Aber trotzdem habe ich dann gemerkt, Skispringen ist letztendlich für mich einfach das Lebenselixier, wenn man das so toll sagen kann. Weswegen wir dann auch letztendlich von Oberstdorf, von Füssen umgezogen sind nach Oberstdorf. Letztendlich auch sportbedingt, weil meine Mom jeden Tag 1,5 Stunden nach Oberstdorf fahren durfte von Füssen aus. Erst für meinen großen Bruder 1,5, 2 Stunden Training, dann ich 2 Stunden Training, dann wieder 1,5 Stunden zurück. Das heißt, wir sind halt irgendwann um 13 Uhr von der Schule los, waren dann halt dann gegen 15 Uhr, kurz vor 15 Uhr dort. Sind dann halt bis 19 Uhr zum Training dort gewesen und waren halt dann, keine Ahnung, 21 Uhr daheim. Viel Zeit für Hausaufgaben machen war dann auch nicht so wirklich, weil das habe ich dann gemacht, als dann mein Bruder im Training war. Und das ist dann halt einfach stressmäßig viel zu viel geworden. Und damals habe ich mir vielleicht weniger Gedanken darüber gemacht, was man meiner Mutter alles zumuten muss. Aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, bin ich ihr auch da so extrem dankbar, dass sie das überhaupt möglich gemacht hat. Auch mein Dad als Trainer, der das Ganze auch möglich gemacht hat, bei dem bin ich damals gesprungen. Und dann haben wir halt die Entscheidung irgendwann klar, wir ziehen nach Oberstdorf, damit wir den Sport weitermachen können. Da habe ich dann die Entscheidung getroffen, keine Kombination mehr. Da habe ich dann einfach meine Stecken auf die Seite geschmissen in einem Rennen, habe gesagt, den Scheiß mache ich nie wieder. No front gegen die Kombinierer hier an der Stelle, die leisten Außergewöhnliches, aber für mich war das einfach nichts her, dieses durch die Gegend rennen nach einem Wettkampf. Ich habe einfach gemerkt, ich bin einfach, habe wesentlich mehr Spaß beim Schnellkraftsport oder generell beim Skispringen und das Laufen ist für mich einfach immer nur eine Qual gewesen und dann habe ich mir gedacht, nee, das tue ich mir jetzt nicht mehr an, ich bleibe einfach beim Skispringen.
Also hätte man dich eventuell sogar mit Lino Strasser sehen können in den Slalomstangen oder sogar mit Vincent Geiger? Bei der nordischen Kombination, wenn du Lust gehabt hättest?
Theoretisch, beides wäre möglich gewesen, aber letztendlich hat das Skispringen für mich gesiegt.
Aber woher kommt denn diese Leidenschaft deiner kompletten Familie zum Skispringen? Also hat wirklich dein Bruder damit angefangen und dann haben alle gesagt, ja okay, wir ziehen jetzt irgendwie alle mit? Oder wie war das?
Ja, mein Dad war eben selber schon immer Trainer letztendlich beim Skispringen. Der war auch zeitlang Trainer bei den nordischen Kombinierten in der Schweiz, dann Trainer in Deutschland, dann ist er jetzt wieder Cheftrainer Nachwuchs in der Schweiz. Das heißt, letztendlich für meinen Dad war schon immer Skispringen dabei, meine Mom war Turnerin, das heißt letztendlich sportlich waren wir schon die ganze Familie generell. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann einfach irgendwie zu so einem Trend geworden ist, ne? Weil ich meine, wir sind dann für Skispringen nach Oberstdorf gezogen, da hat dann meine Schwester dann dort letztendlich dann auch angefangen zu springen, mein kleiner Bruder sogar auch noch kurzzeitig. Mein großer Bruder hat dann wegen dem pfeifischen Drüsenfieber leider aufhören müssen, deswegen bin ich dann der Einzige wirklich gewesen, der dann dabei geblieben ist, weil die Schwester ist dann zum Turnen gegangen, genauso wie der kleine Bruder zum Turnen. Aber so dieses Skisprung-Fanatische war so, ich sag mal, in Anführungszeichen ein Trend, kurzzeitig sei jetzt mal. Aber für meinen Dad, für meinen großen Bruder, der jetzt selbst auch nebenher Trainer macht, nebenher sein Musikstudium und sowas, also das ist irgendwie was trotzdem irgendwie die ganze Familie mehr oder weniger nicht losgelassen hat. Also es war schon irgendwie eine gewisse Faszination, die einfach in der ganzen Familie verankert ist.
Also ein kleines, erfolgreiches Familienunternehmen, wenn man das so beschreiben kann. Jetzt hast du eben,
kann man sagen, ja.
Jetzt hast du eben gesagt, deine Familie kennt dich besser als du dich selbst. Das ist manchmal Fluch, manchmal Segen. Wie würden die dich denn als Typen beschreiben? Also was bist du für ein Typ Mensch? Sieg oder Sarg? Beschreib dich das ganz gut?
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, meine Familie würde sagen, dass ich, was das angeht, relativ empathisch und sehr offen bin. Also für mich ist so eine Sache, ich überdenke auch manche Sachen wesentlich öfter, als man mir vielleicht zutraut. beziehungsweise ich bin eigentlich eine Person, die sehr, sehr direkt, sehr offen, sehr schnell mit den Gedanken ist, aber trotzdem, wenn es halt eben so um solche Entscheidungen geht, Sieg oder Sarg, das ist dann für mich eher, ich denke dann lieber zweimal drüber nach und sage so, okay, also zerstören muss ich mich jetzt nicht, da schaue ich dann lieber doch eher auf die Sicherheit, wie jetzt zum Beispiel eben auch, was das eben in Planitzer angeht, da muss ich auch sagen, da habe ich halt auch gesagt, nee, also das ist einfach für mich ein Risiko, das will ich jetzt einfach nicht eingehen, das brauche ich jetzt nicht, ich bin vollkommen zufrieden, wie ich das Ganze gemacht habe, die Saison, deswegen, wenn es nach dem Sieg oder Sarg gegangen wäre, wäre ich auch nach Planitzer gegangen, hätte gesagt, scheiß drauf, ich mache das Ding jetzt einfach. Aber da sieht man eben, dass ich da eben lieber vielleicht doch noch ein, zwei Gedanken mehr drüber mache, halt eben schaue, okay, was ist für mich jetzt der richtige Schritt? Und ansonsten bin ich sehr aufgeweckt, sehr locker, sehr, sehr positiv. Also ich glaube, man kann von mir sehr selten negative Gedanken hören. Ich bin eigentlich positive Person in Person.
Ja. Positiv?
Ja, ich bin einfach positiv.
Einfach positiv?
Einfach positiv und deswegen, ich glaube, da wird mir auch die Familie generell da komplett zustimmen. Also was meine Familie jetzt zu mir sagen würde, dann müsste ich meine Mama, meine Schwester oder sowas anrufen, was die sagen würden, weil ich kann denen ihre Worte natürlich nicht perfekt wiedergeben, aber vielleicht könnte ich ja noch einen Podcast mit meiner Mama machen.
Oder wir sind ja gerade hier bei Wer wird Millionär? Wir haben jetzt den Telefonjoker eingeladen. Oh ja. Wir rufen jetzt deine Mama an. Nein, keine Angst.
Das können wir auch machen.
Wäre eigentlich geil gewesen, ne? Wir schalten einfach deine Mama mit rein und sagen so, wie
sitzt. Ja, ich habe so kurzzeitig drüber überlegt.
Ob das wirklich wahr ist, was ich hier gerade sage.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher, die Stimme da, was das angeht, zu.
Jetzt haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass du quasi einen 3-Tage-Jahresurlaub hast, in Anführungsstrichen. Hast du denn dann eigentlich Zeit für Hobbys? Und wenn ja, welche? Welche sind es?
Ja, also das größte Hobby ist für mich definitiv Videospiele spielen. Und die Zeit habe ich immer. Also das ist wirklich, das ist für mich schon seit, ja, fast schon so lange, wie es Skispringen eigentlich bei mir in meinen Wurzeln verankert. Also meine Eltern haben beide früher viel gespielt, jetzt natürlich aktuell weniger. Mein Dad schaut noch ab und zu vorbei, wenn es mal ums Zocken geht, aber ansonsten meine Mom jetzt wirklich fast gar nicht mehr. Mein großer Bruder und ich, bei uns war es damals so, wir hatten einen PC gehabt, den wir uns teilen mussten und wir durften nur am Wochenende spielen. Da wurden die ein oder anderen Ausreden überlegt, wie man natürlich länger spielen konnte. Das ist natürlich ganz normal. Das hat dann letztendlich einfach immer mehr so den Lauf genommen, dass ich dann irgendwann einen eigenen Laptop hatte. Dann haben Fabi und ich einfach dann zusammen immer gespielt. Und das war einfach für mich einfach so ein Hobby, das hat sich bei mir wirklich ewig durchgezogen. Aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, das werde ich irgendwann hauptberuflich machen. Es gibt ja die Chance, Streamer zu sein oder E-Sportler. Das wäre für mich jetzt gar nichts in dem Sinne. Da ist einfach Skispringen definitiv höher angesiedelt. Aber für mich ist das Zocken einfach eine Möglichkeit, vom Skispringen abzuschalten, halt eben nicht über Skispringen nachzudenken. Und deswegen mache ich das auch sehr gerne. Ich habe auch auf Lehrgängen, Wettkämpfen immer jetzt aktuell mein Steam Deck dabei, dass ich da halt irgendwie drauf spielen kann. Oder früher war es der Laptop. Daheim wird sehr viel Computer gespielt. Also was das Hobby angeht, das.
Also kann man sagen, du spielst jetzt nicht den Skisprung-Simulator rauf und runter, sondern da stehen dann andere Sachen bei dir ganz oben auf der Liste. Welche sind das denn?
Richtig. Boah, ja, es ist immer aktuell, je nachdem, was aktuell gerade eben im Trend ist, was ich aktuell ausprobieren will. Also aktuell ist es Helldivers. Davor waren es Spiele wie League of Legends, Teamfight Tactics, World of Warcraft. Minecraft war ein Riesenklassiker früher. Ein Spiel, das ich geliebt und gelebt habe, war Lego Universe. Das gab es nur von 2010 bis 2012. Lego, bitte bring das wieder rein. Das war der Wahnsinn, das Spiel. Ich würde es jetzt noch spielen. Aber ansonsten, ja, also ich glaube mal so die ganzen klassischen Spiele, die jeder irgendwie gespielt hat, Call of Duty und sowas, das sind bei mir auch alles Klassiker. Aber aktuell ist es eher Teamfight Tactics oder Helldivers 2.
Und ich habe auch gehört, dass du jetzt als E-Sportler FIFA durchstartest, ne? Du bist ja quasi Pro-Gamer, quasi.
Voll.
Im Herzen. Pro-Gamer im Herzen. Ja. Ich habe nämlich gelesen, dass du mal gegen einen Pro-Gamer von RB Leipzig gespielt hast, gegen Gaucho,
ja,
ne?
Gegen Gaucho, ja, richtig.
So, verloren.
Das war schrecklich.
Verlassen.
Ja, ich habe voll auf die Schnauze bekommen. Ey, also ich muss ehrlich sagen, als ich das mitbekommen habe, habe ich mir gedacht so, ja Mann, richtig geil, ich habe richtig Bock mal mit einem E-Sportler was zu tun zu haben, generell dem seinen Lebensstil, das Ganze hinten dran mal so mitzubekommen. Ich habe da so viele Fragen stellen können, das war für mich unglaublich cool und unglaublich interessant, das rauszufinden. Dass es FIFA war, ich meine, ich habe eine gewisse grundlegende Abneigung gegen Fußball, ich kann damit gar nichts anfangen, obwohl mein Dad mal sogar Fußballtorwart in der zweiten Liga beim VfB war. Und und mein Cousin jetzt VfB sogar auch bei der Bundesliga mitgespielt hat. Aber für mich ist Fußball gar nichts. Ich habe auch FIFA davon noch nie gespielt. Ich habe dann mir extra eine Playstation geholt und FIFA, damit ich trainieren kann, weil ich mir gedacht habe, ich kann da nicht aufschlagen und gar nichts können. Aber ich glaube, egal wie viel ich trainiert hätte, ich hätte trotzdem... Ja, ich wäre komplett zerstört worden und ich wurde auch komplett zerstört.
Ja, interessanterweise, die Sportler, die werden immer so ein bisschen belächelt, aber was die an der Konsole können, das ist echt schon faszinierend, boah, ne? Das ist echt krass.
Das ist wirklich interessant. Also auch nicht nur Konsole für mich, ich bin ja Computerspieler. Für mich ist Konsole eh schon ein Riesenschritt gewesen, überhaupt mal die Playstation dann in meinem Haus stehen zu haben und zu sagen, okay, ich muss jetzt auf Controller mich irgendwie umstimmen. Aber FIFA, das waren also so zwei Sachen, die ich eigentlich weniger kann, dann vereint, aber dann hat dann irgendwie schon dieser gewisse sportliche Ehrgeiz und dieses, ja, diese Disziplin, die ich halt aus dem Skispringen auch irgendwie habe, die hat dann trotzdem reingekickt und ich habe dann trotzdem probiert, dann mein Bestes zu geben, um mich vorzubereiten, was aber halt gegen einen Profi-E-Sportler einfach nicht mal ansatzweise möglich war. Das ist wie wenn jetzt ein Skifahrer sagt, er springt jetzt Ski mit auf der 120er.
Ja, das klappt nicht so, wie man sich das vorstellt. Nee. Ne? Das kann man zwar visualisieren, aber es klappt dann trotzdem nicht. Aber die leben ja auch in so einer ganz eigenen Welt. Lustigerweise, ich habe letztes Jahr war ich auch in Leipzig bei RB, auch bei den E-Sportlern und habe unter anderem diesen Umut Gültekin getroffen, der ja auch als bester E-Footballer der Welt 2022 hat er ja den die Einzel-WM beim FIFA E-World Cup in Kopenhagen gewonnen. Und ich weiß nicht, ob du auch mit dabei war, als du gegen Gaucho gespielt hast, der Anders. Der war damals 16, 17. Auch dieser Däne, dieses Übertalent.
Nee, also tatsächlich war ich nur mit eben Gaucho unterwegs und letztendlich den ganzen Leute von Flüge und das Kamerateam. Also letztendlich, das waren die
okay, einzigen, also nur
die
ein Spieler.
Da dabei gewesen sind. Genau, aber ich habe die Einladung bekommen, mal auf ein RB Leipzig-Spiel vorbeizukommen, mal vorbeizugucken. Also vielleicht komme ich da dazu noch, da mal Hallo zu sagen.
Mach das, das ist die Bewerbung daraus, liebe RB Leipzig E-Sport-Abteilung. Philipp Raimund würde gerne mal bei euch hospitieren, bei Atlas.
Ja, bitte.
Das ist eine ganz andere.
Und ansonsten, was ansonsten E-Sports-Team angeht, G2 E-Sports, ich bin auch ab und zu mal in Berlin wegen meinem Sponsor. Also ich würde auch mal gerne bei euch vorbeikommen, sonst nicht.
So haben wir das direkt hinterher geschossen. Wunderbar.
Ja, wichtig. Das war wichtig. Das war für mich wichtig.
Das war ganz wichtig. Hast du eigentlich Vorbilder? Oder damals, als du noch kleiner warst, als du angefangen hast beim Skispringen?
Ja, also was das angeht, halt eben mein Bruder, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber so dieses standardgemäße Vorbild, ne, so irgendein Weltcup-Springer, irgendwie so eine Ikone oder sowas, muss ich sagen, gar nicht. Also es war eigentlich am Anfang nur mein Bruder und dann war es letztendlich der Ehrgeiz selber, einfach jeden Tag einen Schritt nach vorne zu gehen.
Du sagst es jetzt so, als wenn das irgendwie schlimm wäre, aber ist ja nicht schlimm.
Ja, ich weiß nicht, also ich sag mal, das ist halt so, glaube ich, zumindest habe ich da so die Vorstellung, so dieses standardisierte Bild im Kopf, so jeder, okay, jeder hat irgendwie so ein Vorbild, nach dem man nacheifert oder sonst irgendwie was. Aber tatsächlich, also was Menschliches angeht, sind es einfach meine Eltern und was es Sportliche angeht, was am Anfang mein Bruder und danach, ja, habe ich halt einfach mich auf mich selber fokussiert. Vielleicht ist es auch nicht so außergewöhnlich, wie ich das vielleicht denke.
Aber wirst du denn selber manchmal als Vorbild gesehen? Also kommt manchmal so der Skisprung-Nachwuchs auf dich zu und sagt, oh, wir wollen unbedingt Tipps von dir haben?
So direkt ist es jetzt noch nicht so vorgekommen. Ich meine, mein bester Freund ist auch Skispringer, der nur ein Jahr jünger ist, der vielleicht jetzt nicht ganz so von Erfolg gesegnet ist aktuell. Der holt sich natürlich immer wieder Tipps von mir ab und ich rede mit dem auch viel, probiere dem auch natürlich, wo es geht, weiterzuhelfen. Bei dem kindlichen Nachwuchs ist es jetzt eher anders. Ich habe nur einmal was mitbekommen, dass ich mit dem Auto zum Training eben unten an der Schanze vorbeigefahren bin und dann waren da eben die ganzen Nachwuchskinder und ich bin mit dem offenen Fenster dran vorbeigefahren, habe ich nur gehört, dann danach, oh, das war Philipp Raimund. Da habe ich zuerst mal gedacht, so, ja, cool, nice, das wäre in meinem Leben noch nie passiert.
Genau, hast du die Hand aber gehoben wie die Queen, so, ja, ich bin's.
Ja, nein.
Der König ist da. Genau, eher der Papst. Noch bescheidener. Dann bist du mit dem Papamobil wieder zurückgekommen, ne?
Sozusagen, ja. Ich hatte ein schönes Shuttle-Service. Ich bin natürlich nicht selber gefahren. Ich habe natürlich meinen eigenen Kutschier, der mich da natürlich, ja.
Den eigenen
Privatjet. Das wäre natürlich das Allerbeste. Das würde ich auch natürlich auch vorziehen. Auf Wettkämpfe einfach mit dem Privatjet anreisen. Wäre das Beste, wenn das möglich wäre. Also, falls da ein Privatjet-Unehmen natürlich Bock hat. Ja, ich bin immer dabei.
So ja, aber damit fliegt ja schon Stefan Laie, ne? Wenn er dann zum Sommertraining kommt, um dich anzutreiben. Da ist er ja schon unterwegs.
Ja, natürlich.
Wird ja mal eingeflogen.
Das, genau. Irgendwie müssen ja auch die ganzen Peitschen transportiert werden, ist ja klar.
Ja, das sind eine Menge. Der Druck muss ja aufgebaut werden, ne? So, damit du dich bewegst. Sehr gut. Apropos Peitschen. Aber wohl, jetzt kommt's. Wow, was für eine Überleitung. Ich merke das gerade selber. Ist eigentlich eine Schwachsinnsüberleitung. Was ich überhaupt nicht glauben konnte, war, dass ich gelesen habe, dass du Höhenangst hast. Und dass du zum Beispiel auch bei Schanzen gar nicht auf Lochgittern stehen kannst. Wie machst du das denn dann bitte auf der Schanze, wenn du da oben auf dem Backen sitzt?
Das ist kein Problem. Das ist tatsächlich das Witzige. Beim Skispringen habe ich ja die Kontrolle darüber. Das heißt, da habe ich wesentlich weniger Probleme, mich dann der Angst sozusagen zu stellen. Sondern es ist einfach so, ich weiß, ich habe die Kontrolle darüber, ich weiß, was ich machen muss, damit das Ganze sicher wird, etc. Das heißt, wenn es halt eben zu solchen Momenten kommt, dass ich wirklich mal, dass mir mal der Stift geht, sage ich jetzt mal ganz salopp, dann habe ich halt trotzdem die Kontrolle darüber. Aber wenn ich auf so einem Lochgitter stehe oder auf so einem Glas, ne, wo man so nach unten guckt, dann geht es 50 Meter nach unten. Das ist da zieht sich bei mir alles zusammen, das kann ich gar nicht oder so an der Klippe stehen oder so, weiß ich nicht, das ist so für mich so ein richtig, richtig unangenehmes Gefühl. Flugangst ist es tatsächlich nicht, also Fliegen ist für mich gar kein Problem, aber wirklich so dieses Lochgitter an der Schanze zum Beispiel, die Lochgitter hochgehen, dann denke ich mir nur nicht nach unten gucken, weil sonst kriege ich ein sehr großes, mulmiges Gefühl.
Aber was ich total krass finde, weil du sagst ja, du kannst es kontrollieren oder kannst es nicht kontrollieren, wenn du auf diesem Lochgitter stehst, aber du stehst ja auf irgendwas, wenn du ja springst oder fliegst und dann so 10 Meter in der Luft stehst, also du stehst ja auf nichts, sondern da, also du bist ja eigentlich dann noch hilfloser als auf so einem Lochgitter.
Ja, aber ich meine, ich bin jetzt schon ich bin jetzt 23, seit 18, 19 Jahren am Skispringen. Das hat man halt irgendwie schon im Blut, sage ich jetzt mal, dass man das irgendwie gewohnt ist. Und ich sag mal so, ich stelle mir ja selber ein Bein, was das angeht, weil ich bin halt ein Sportler, der sehr absprungstark ist. Das heißt, ich bin generell einfach höher als der Rest. Das heißt, ich habe mir schon von Anfang an irgendwie so ein Bein gestellt, was Höhenangst und Skispringen angeht. Aber so Lochgitter, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das Problem da ist, dass es mich so durch den Wind bringt.
Krass. Also ich finde das so, als Otto-Normalverbraucher finde ich das total faszinierend, wie man als Skispringer Höhenangst haben kann. Aber
das ist ein riesiges Paradox.
Ja, aber hast du mal irgendwie versucht, das hört sich jetzt komisch an, weil du ja auch gesagt hast, du trainierst ab und zu mit Mentaltrainern oder triffst dich mit Mentaltrainern. Mhm. Was sagen die denn dazu, zu diesem Phänomen? Sagen die, damit muss man leben oder lernen, damit zu leben oder muss man das bekämpfen? Also wie gehst du damit um?
Ja, also muss ehrlich sagen, darüber habe ich mit denen noch gar nicht gesprochen, weil für mich, also klar, es ist mal vielleicht einmal aufgekommen, aber dann war es eher so, okay, beeinflusst dich aber die Höhenangst im Skispringen? Und dann habe ich gesagt, nicht unbedingt, also eigentlich eher weniger. Dann haben sie gesagt, ja okay, wenn du es eh schon so sagst, dann ist das Problem definitiv eher außerhalb vom Sport und aktuell ist der Fokus, dass du beim Sport weiterkommst. Dann müssen wir eigentlich die Energie nicht darauf, in dem Sinne vielleicht verschwenden sogar, dass du schaust, dass du weniger Angst auf Lochgittern hast, weil letztendlich, wenn es dich beim Skispringen nicht beeinflusst, ist es ja für den Sport nicht ausschlaggebend. Deswegen lass deinen Fokus auf dem, was du beeinflussen kannst. Und wenn ich danach das Ganze bearbeiten soll, dann kann man das ja immer noch machen.
Das klingt auf jeden Fall sehr logisch. Allerdings musst du ja jetzt auch sagen, die Saison ist vorbei. Also das heißt, du wirst jetzt auf mehr Lochgitter treffen als auf Schanzen. Ne? Wie wirst du damit umgehen?
Das ist
eine gute Frage, ne? Ja.
Du hast ein gutes Talent dafür, so Sachen auszugraben, wo ich selber nicht drüber nachgedacht habe.
Also wir müssen unbedingt noch mal eine Folge mit dir aufnehmen.
Ja, genau, ja. Um zu wissen, okay, wie sah es danach aus? Habe ich so mehr Lochgitter gesehen als Schanzen in meinem Sommer?
Genau, wir zählen die dann einfach.
Tatsächlich dauert es ja nicht so extrem lange, bis ich wieder auf die Schanze gehe, wenn man ja wieder im Mai rum schon wieder auf die Schanze geht. Also von dem her, Mai, Juni, es ist dann eh schon wieder so weit. Da bin ich einen Monat in der Bundeswehr und da werde ich dauerhaft auf festem Boden bleiben. Also glaube ich, dass ich nicht auf so extrem viele Lochgitter treffen werde.
Bis dahin wünschen wir natürlich bei deinem 3-Tage-Jahresurlaub ganz viel gute Erholung. Du hast es dir auf jeden Fall verdient und ich sage jetzt erstmal vielen Dank, Philipp Raimund. Danke, dass du mitgemacht hast.
Ja, danke, dass ich eingeladen wurde und danke für die, für das Genießen des Urlaubs. Das werde ich auf jeden Fall machen.
Ja, wir wünschen dir natürlich alles Gute für die Zukunft, eine schöne Sommerpause und dass du natürlich weiterhin gesund bleibst. Und wir sind dann im kommenden Winter wieder für euch da mit einer neuen Folge, mit neuen Wintersport-Stars und natürlich euren Fragen. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben eine Umfrage für euch vorbereitet. Die findet ihr in unseren Shownotes. Also lasst uns eure Wünsche und Ideen da. Wir freuen uns über jeden einzelnen von euch. Also schreibt uns, abonniert uns und bleibt definitiv mit uns in der Spur. Ich sage jetzt ciao. Genießt den Sommer und bis zum nächsten Mal. Tschüss.